Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Dominik und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder zurück nach den Championship Games, diesmal mit Yannick am Start. Hallo Yannick, freut mich, dass es geklappt hat.
Ja, hallo von mir auch. Ich bin genauso erfreut und habe richtig Lust, mir nochmal die Spiele vom Wochenende durchzugehen mit dir.
Bevor wir in die Championship Game Review richtig reinstarten, gibt es noch ein paar News. Gerade vor einer Stunde ungefähr offiziell geworden. Tom Brady geht jetzt wirklich in Rente. Da lag Shefty anscheinend doch nicht so falsch an seinen Reports, wie man zwischendrin gemeint hat. Ja, ich muss sagen, ich glaube, viele Leute freuen sich drüber. Ich bin eher ein bisschen sad, weil im Endeffekt, er ist vermutlich der beste Quarterback oder vor allem der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten. Und so einen Spieler spielen zu sehen, ist schon was Besonderes. Von dem her, schade, muss ich ehrlich sagen. Wie siehst du das?
Ich finde, für mich hat es die Sache, glaube ich, ein bisschen leichter gemacht, dass er jetzt schon 2 Jahre bei den Buccaneers gespielt hat und nicht mehr bei den Patriots. Ich hatte meinen Abschied von Tom Brady so als die Sportfigur schon vor 2 Jahren, als er die Patriots verlassen hat. Und ja, jetzt freue ich mich eigentlich eher darüber, dass ich mein Brady-Trikot wieder in der Öffentlichkeit tragen kann.
Ja, super erfolgreiche Karriere gehabt. Ist ja jetzt auch alt, ne? 44, wird jetzt dann im Sommer 45.
Und hat ja schon lange gesagt, dass 45 das Ziel war, auf das er hinarbeitet. Und ich meine, alles richtig gemacht.
Ja, andere News haben wir auch noch. Sean Payton, der jetzt Ex-Headcoach der New Orleans Saints, geht ebenfalls in Rente. Es gab ja während der Season immer schon wieder ein bisschen Buzz, dass er bei den Saints aufhört. Dass er in Rente geht, habe ich so nicht kommen sehen.
Ja, kommen sehen habe ich es auch nicht unbedingt. Ich meine, wer will es ihm verübeln, wenn man sieht, was zum Beispiel ein Tony Romo heute mit Fernsehen verdient, ohne den Grind oder vor allem jetzt als Coach, ohne die Verantwortung für so eine Franchise und sowas zu haben. Ich persönlich hätte es vielleicht cooler gefunden, wenn er mit Drew Brees zusammen letztes Jahr schon in Rente gegangen wäre. Weil ich meine, die sind zusammen da hingekommen, haben zusammen da das Team aufgebaut und einen Super Bowl gewonnen nach dem Hurricane damals. Und wäre eine schöne Geschichte gewesen. Aber auch so kann man nur sagen, unglaublicher Run. Und ich hoffe, er kann jetzt seine Rente genießen.
Kleiner Side-Fact, der mir noch einfällt. Es gab ja damals bei dem Record-Breaking-Touchdown von Tom Brady das Problem, dass der Ball einem Fan gegeben wurde und die mussten den ja wieder abziehen. Ne? Weißt du, was mit seinem letzten Touchdown-Pass passiert ist? Den hat Mike Evans straight up in die Crowd geworfen.
Ja, geil.
Da sitzt genau jetzt jemand sehr glücklich mit dem letzten Touchdown-Ball von Tom Brady daheim und verdient einen Haufen Kohle damit, wenn er sich klug anstellt.
War mega gut.
Ja, also für den haben sich die Tickets gelohnt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Spiel rein. Ich würde mit dem, fand ich in meinen Augen, schwächeren Spiel anfangen. Die Rams gegen die 49ers. Ja, am Ende kam es so, wie wir in der letzten Folge eigentlich alle getippt haben. Die Rams gewinnen gegen die 49ers. Aber souverän sieht in meinen Augen anders aus. Also es war schon ein ordentlicher Fight, den du da gegen ein Team, das basically ja einen maximalen Mittelklasse-Quarterback hat, hier führen musstest. Also da ging es schon ordentlich ab.
Naja, also wir haben ja jetzt Januar, beziehungsweise mittlerweile sogar schon Februar. Und in den Playoffs spielt der Quarterback nicht mehr die große Rolle. Die 49ers Defense hat sich überragend gezeigt. Theoretisch hätten die Niners dieses Spiel gewinnen müssen. Ich erinnere an die wide open gedroppte Interception in der Mitte vom Feld. Also ich weiß nicht, Stafford hat auf jeden Fall irgendwas. Wie viele tiefe Pässe auf jeden Fall unterworfen und war auch all over the field mit seinen Würfen generell. Da ist irgendwas in Argen. Irgendeine Verletzung oder sowas, aber naja, es sind Playoffs, ne? Da spielt jeder, dann Verletzungen, die dich sonst vielleicht 2 oder 3 Wochen draußen halten würden. Wenn du die draußen bleibst, ist die Saison vorbei. Und bin ich auch schon gespannt darauf, wie er sich die 2 Wochen, die er jetzt frei hat, nutzen kann. Und wie er dann auch im Super Bowl aussehen wird.
Ja, ich fand es auch sehr interessant, dass er nach dem Blindside-Hit von Fred Warner nicht ins blaue Zelt musste. Da ist er dann doch ordentlich zusammengesackt danach. Er gab aber keine Untersuchung oder sonstiges. Dementsprechend lassen wir das mal offen, ob das vielleicht mit dem Hit zusammenhing, man weiß es nicht.
Naja, aber der hat ja auch schon die letzten Wochen, war ja auch nicht vom Werfen her auch schon nicht überragend. Also das sieht nach irgendwas aus, so wie so Tennisarm-mäßig oder sowas vielleicht. Irgendwas, was einfach mit Ruhe besser wird, aber je weiter das Spiel halt vorschreitet, je mehr Würfe man macht, desto schlimmer wird es halt wieder. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich meine, ich bin kein Arzt und aus der Entfernung kann ich das erst recht nicht beurteilen. Weil mit sowas spielst du auf jeden Fall 100%. Und es beeinflusst einen aber schon. Also auch nicht unbedingt bei jedem Wurf, das hat man ja auch gesehen, da waren ja auch gegen Ende des Spiels Würfe dabei, die on point waren. Also es kann schon sein, je nachdem, welche Tage, wo die Target Range liegt, wie man da die Bewegung macht, dass einen sowas dann nur bei einzelnen Würfen stört.
Ja, es war ein Spiel der gedroppten Interception. Du hast sie von Jaquiski Tart schon angesprochen. Jalen Ramsey alleine hat 2 fallen lassen, wobei er die 2. halt so 100% mitnehmen muss. Also das siehst du auch nicht oft, dass er sowas liegen lässt. Sie war ja genau auf ihn.
Ja, das stimmt.
Versucht dann mit dem Pad den Ball zu fangen. Absoluter Rookie-Fehler. Also, da war ich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen, dass der da ein paar Minuten Verschluss so ein Ding nicht mitnimmt.
Das ist genau das, was wir unseren Receivern im Training beibringen. Nimm die Hände, wenn er gegen das Pad geht, springt er sonst wohin, aber nicht, du fängst ihn nicht. Das sagen wir den Leuten, wenn sie ins erste Training kommen, wenn sie zum ersten Mal laufen und einen Ball fangen, so, ne? Also, echt, das war, aber gut, wie gesagt. Ich dachte, die von Tart war deutlich schlimmer. Boah, das war ja ein Punt. Also darüber habe ich mich wirklich aufgeregt. Ich musste es mir noch 3, 5, 4 Mal angucken, weil ich einfach nicht... Oh Mann, ey. Im Championship-Game. Ah, naja.
Ja, also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Am Ende muss man einfach sagen, im 4. Viertel waren die Rams besser. Scoren 13 Punkte, die 49ers keinen. Und zum Ende hin ist dann auch die D-Line nochmal richtig rausgekommen. Also man hat es gerade bei der letzten Interception von Garoppolo gesehen. Der hat halt direkt Druck im Gesicht, versucht dann noch den Ball irgendwie zu seinem Running Back zu, ja, mehr oder weniger shoveln. Der wird getippt, wird intercepted. Aber wenn du halt nach 1,5 Sekunden Von Miller und Aaron Donald an deinem Arsch kleben hast, dann ist es auch dezent schwer, noch irgendeinen gescheiten Pass zu spielen. Das muss man auch dazu sagen. Von dem her, viele haben wieder ihn geblamed dafür, dass er es verkackt hat im Endeffekt. Ja, hätte er vielleicht nicht werfen sollen, aber die Alternative wären 4. und wie viel gewesen? Keine Ahnung, 20? Also keine Ahnung, du hast da eine Anspielstation am Ende. Dass der nach oben getippt wird, ist mega unlucky. Ich verstehe, dass er den Pass geworfen hat. Ich sehe da jetzt auch nicht so den Grund, ihn zu blamen. War wahrscheinlich trotzdem sein letztes Spiel als 49ers Quarterback.
Ja, im Endeffekt heißt es ja nicht umsonst, no risk it, no biscuit. Ich meine, du musst ein Play machen da, um das Spiel zu gewinnen. Und die Leute hätten ihn mehr geblamed, wenn er zurückgezogen hätte, wäre gesackt worden. Und das wäre vielleicht auch noch ein 4. und 39 gewesen oder was auch. Also, du musst den Pass nehmen, wenn du siehst, dass jemand offen ist. Und ich meine, die Anspielstation wäre da gewesen. Man hätte den Pass auf jeden Fall anbringen können und dann muss man den auch nehmen. Alles andere, dann brauchst du nicht in der NFL als Quarterback aufstellen, wenn du Angst hast, so ein Risiko zu nehmen. Letztes Spiel, ganz klar. Denke ich auch. Ich meine, es war jetzt nicht unbedingt eine Leistung, die mir als GM ins Gesicht schreien würde, behalt mich noch ein Jahr, wir gewinnen nächstes Jahr den Super Bowl.
Obwohl die für Garoppolo-Verhältnisse gut waren. Ne? Seine ersten beiden Passing-Touchdowns, diese Playoffs. Mehr Touchdowns als Picks, das siehst du von Garoppolo in den Playoffs auch eher selten.
Klar, Aber ich meine, das Potenzial, was man mit Lance dahinter hat, beziehungsweise einfach nur das Investment, was man getätigt hat, um Lance zu holen, erlaubt es nicht mehr, dass du noch länger an Jimmy Garoppolo festhältst, wenn der nicht spielt wie ein Top 5 Quarterback in der Liga. Ich meine, wenn das jetzt ist nicht schlecht zu vergleichen mit der Aaron Rodgers Situation damals, aber auch da haben die Packers am Ende in die erste Runde hochgetradet, wieder ans Ende der ersten Runde und nicht sehr viel für eine relativ kleine Compensation und nicht ihr halben Hof verkauft, um nach vorne zu kommen. Ja, also wie gesagt, ist ja die einzig logische Entscheidung eigentlich nach diesem Jahr oder beziehungsweise jetzt nach dem Super Bowl oder schon davor kann man ja Trade-Partner zu finden, um Garoppolo loszuwerden, obwohl er natürlich auch für heutige Verhältnisse ist nicht unbedingt ein sehr großer Quarterback-Vertrag, aber der war ja auch, so wie ich mich meine zu erinnern, relativ back-heavy. Mhm. Und man müsste halt auch jemanden finden, der willig ist, den Vertrag für Garoppolo auch zu übernehmen.
Eins muss ich noch erwähnen. Der Hit, ich weiß nicht mehr, von wem er war. Ich glaube, er war von... War der von Scott? Wo er Deebo Samuel einmal komplett aus dem Leben geschossen hat, aber so dermaßen...
Boah, clean. Ich weiß, von welchem Hit du redest, aber ich weiß auch nicht, wer es war.
Junge, da habe ich kurz Brian Dawkins-Vibes bekommen.
Ganz ehrlich. Boah, ja, Mann. Stimmt.
Und so schön sauber, der Hit. Boah, das ist... Habe ich lange nicht mehr gesehen. War umso geiler in dem Moment. Es müsste Nick Scott gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, Junge, einfach geil.
Ja, habe ich auch gedacht. Alter. Aber Deebo, Junge. Da habe ich auch gedacht, und der, ja gut, war halt die Brust, ne? Dann ist die Luft raus, dann atmest du durch und dann sollte das normalerweise auch gehen. Aber trotzdem impressive. Weil ich meine, danach hat er immer noch... War immer noch der MVP des Teams. Weil wie praktisch in jedem Spiel der letzten 8.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Deebo auch wieder. Ist zwar insgesamt unter 100 Yards geblieben, aber hat wieder einen Touchdown. Starkes Spiel von ihm. Fred Warner hat mir super gefallen. Der war wirklich überall. Also gefühlt an jedem Tackle dran und so weiter. Am Ende setzen sich die Rams in meinen Augen dann doch verdient durch. Spielen jetzt im Super Bowl. Dass Matt Stafford mal in einem Super Bowl spielt, hat vor dem Jahr wahrscheinlich niemand gedacht. Also das ist dann doch so eine kleine Feel-Good-Story. Vor allem, wenn man jetzt den Gegner, gegen den sie spielen, noch reinpackt, ist das wahrscheinlich so ein Super Bowl, wenn du, keine Ahnung, wenn das wer vor 2 Jahren erzählt hätte, du hättest ihn ausgelacht, so straight up. Also das hat niemand kommen sehen. Kann mir keiner erzählen, dass er das auf dem Schirm hatte.
Ich habe heute auch irgendwo ein Meme gesehen, wo dann drauf stand, who is America rooting for in the Super Bowl? Und dann waren dann 2% Bengals, 2% Rams, 96% who the fuck cares, what a great Super Bowl. Ohne Scheiß.
So Bock, ne?
Ich freue mich auch richtig. Ich hätte mich auch gefreut, wenn die 49ers das gewonnen hätten. Aber ich habe richtig Bock. In L.A., Heimspiel praktisch für die Rams.
Naja, bei den Fans.
Naja, aber immerhin noch. Ich glaube, das werden noch mehr als Bengals-Fans sein dann da in L.A.
Ja, mal schauen, ob wir dann am Ende des Spiels einen Icky-Shuffle sehen oder Aaron Donald, der sich endlich über seinen Ring freut, den er sich auch ewig verdient hat. Also das ist ja wirklich das Einzige, was ihm noch fehlt. Abgesehen vom MVP, aber den gewinnt kein Defensive Player jemals, also fehlt ihm nur noch ein Ring.
Oh, den könnte auch ein Defensive Player gewinnen.
Nee.
Naja, also ich meine, wenn er nächstes Jahr 26 Sacks macht, 2 Touchdowns und weiß ich nicht, 4-5 Forced Fumbles, 3 Recovered, das ist ein Defensive Play of the Year. Und das ist auch ein MVP, 100%. 25 Sacks, jeden Fall MVP. Du machst im Durchschnitt 1,5 Sacks pro Spiel. Es kann keinen wichtigeren Spieler geben da als dich. 1,5 Mal machst du Tackles für 10 Yards Verlust pro Spiel. Also,
Ja, also ich muss ehrlich sagen, seit J.J. Watt damals den MVP nicht bekommen hat, trotz 20,5 Sacks, 4 Forced Fumbles, mehreren Touchdowns on Offense, ein Pick 6, sehe ich das irgendwie nicht mehr kommen, dass irgendein Defensive Player mal MVP wird. Vor allem, weil in dem Jahr muss man auch so sagen, die Saison von Aaron Rodgers war jetzt nicht so, oh mein Gott, der muss den MVP bekommen. Von dem her, ja, sehe ich nicht kommen. Mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da irre, um ehrlich zu sein.
Ja, beim schwachen Quarterback, ja.
Rodgers hatte damals jetzt auch nicht das übertriebene Jahr.
Ja, aber es war kein schwaches Jahr. War das nicht das Jahr, wo der insgesamt nur 3 Interceptions geworfen hat oder so?
Ja, das kann schon sein. Und die hat er letztes Jahr auch gehabt.
Ja, siehst du? Mhm.
Weiß nicht. Also, das ist wahrscheinlich in meinen Augen der größte MVP-Snap aller Zeiten, grundsätzlich. Also, ja, kommen wir zu den schönen Sachen. Das AFC-Championship-Spiel. Und, Junge, das sah eine Zeit lang ganz, ganz, ganz übel für die Bengals aus.
Ja, ich würde sagen, in den letzten Jahren hat Mahomes immer den Leuten Vorsprung in den Playoffs gelassen. Jetzt ist andersrum. Jetzt kam Joey B und hat gesagt, hold my drink. Also, ich dachte auch, nach dem ersten Quarter dachte ich auch, ja moin, was mache ich jetzt mit dem Rest von der Nacht? So,
weil Scheiße, das Spiel fängt erst um 12:30 an.
Ja, echt. Aber gut, war dann doch für mich, glaube ich, das beste Spiel dieses Jahr.
Ja, um Dennis um 23 Uhr zu zitieren, also 1,5 Stunden vor Schluss, ist durch. Schau nicht mehr.
Ja, Mann. Boah, das hat mich richtig gefreut. Das fand ich auch so lustig. Alleine, weil der das so geschrieben hat, habe ich den Bengals noch viel mehr gegönnt.
Ja.
Weil ich dachte, Alter, die machen das. Ja, Mann. Genau, das ist durch, stimmt. Das ist durch, schreibt er. Und dann schreibe ich, Tie Game, schreibt er, das ist durch. Ah, ja.
Irgendwann zu Overtime so, vielleicht soll ich doch mal wieder reinschauen.
Ja, aber wie gesagt, das war what a game, boah.
Also, die Bengals, 18 Punkte Comeback, ist das größte Comeback in einem AFC Championship Game. Zusammen mit den Colts damals gegen die Patriots 2006.
Sechs, ja.
Die Colts haben den Super Bowl danach gewonnen, ne? Kleiner Side-Fact. Yes. Ja, am Ende werden die Chiefs für einen in meinen Augen unnötigen und arroganten Move am Ende der ersten Halbzeit einfach zu Recht bestraft. Genau, du hast 6 Sekunden auf der Uhr, kannst einfach ein Field Goal machen, gehst mit 21 Punkten Vorsprung in die Halbzeit, alles easy. Nein, du willst ums Verrecken den Touchdown machen, schabbelst den Ball zu Tyreek Hill und der wird gestoppt. Die 3 Punkte fehlen dir am Ende. Und du fährst nicht nach L.A., sondern sitzt zu Hause rum in 2 Wochen. Das ist sehr bitter. Und auch, ja, das ist auch auf Patrick Mahomes missgewachsen. Ich glaube, er hat es gesagt oder Andy Reid hat es gesagt. Er wollte das Play unbedingt, dementsprechend hat er es bekommen. Am Ende ist man immer schlauer, aber war eine Aktion, die ich so nicht verstanden habe.
Ja, ich meine, im Prinzip, wenn du schon vor der Halbzeit praktisch machen konntest, was du wolltest an Offense und schon 21 Punkte gescored hast, so, dann erwartest du ja auch, wenn du dann ein Play, der wird ja, wenn er dieses Play unbedingt wollte, werden die ja auch wohl sich sehr sicher gewesen sein, dass sie damit Erfolg haben. Also ich kann den schon ungefähr nachvollziehen, obwohl sie im Endeffekt, jetzt hindsight is always 2020, aber sie haben damit praktisch ihr komplettes Momentum aus der Hand gegeben, wenn man sich das Spiel im Nachhinein nochmal so betrachtet. Ja.
Also, ja, du musst dir überlegen, die Chiefs haben bis Mitte viertes Viertel danach keine Punkte mehr gescored, ne? Das war ja eine komplett andere Welt.
Genau.
Ich habe am Rande noch einen kleinen Fakt. Das Spiel davor, okay, weil es mir wieder eingefallen ist. Die Rams sind 2 zu 23 unter Sean McVay, wenn sie zu irgendeinem Punkt in der zweiten Halbzeit mit mehr als 10 Punkten oder mehr hinten liegen. Weißt du, welchen beide Spieler das sind, in denen sie gewonnen haben?
Nee.
beide NFC Championship Games. Das gegen die Saints damals und jetzt das
am Sonntag. Das ist auch wirklich so ein Mind-Boggling-Fact, ja. Stimmt, das gegen die Saints war auch so.
Die Rams und Comebacks im NFC Championship Game sind ganz gute Freunde. Am Ende geht das Chiefs-Bengals-Spiel, um wieder dahin zurückzukommen, in Overtime. Und ich habe schon wieder angefangen, mich über die Overtime-Regel in unserer Gruppe auszukotzen.
Ja, genau, die Zitate wollte ich nämlich gleich auch noch ziehen. Ich kann mich nämlich hier auch an jemanden erinnern, der hat in meinem Kalender schon geschrieben, okay, Spiel ist rum.
Ja, letzte Woche ist es so gelaufen. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass als die Chiefs den Cointoss schon wieder gewonnen haben, die das wieder machen. Josh Allen saß wahrscheinlich daheim und hat geweint, weil diesmal Tails richtig war, im Gegensatz zur Woche davor. Am Ende macht Patrick Mahomes was für ihn in solchen Situationen absolut untypisch ist und wirft eine Interception. Der Pass an sich war nicht so kacke. Springt halt dumm von, ich glaube, Tyreek Hill war es ab. Jesse Bates ist nicht nur ein absoluter Ballhawk in Madden und mein absoluter Albtraum, sondern halt auch in Real Life. Holt da die Interception. Und ab da klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ab da war irgendwie jedem bewusst, dass die Bengals das Spiel holen. Das war einfach so ein krasser Momentum-Shift.
Also, ich muss sagen, ich rede mir beim Anschauen, ich hatte so Gänsehaut. Boah, als die den Pick gefangen haben. Ich habe nichts mit den Bengals zu tun, ne?
Ich auch.
Aber ich bin hier daheim eskaliert. Ich dachte, boah, unbelievable. Und dann war mir auch, wie du sagtest eben, in dem Moment war mir klar, die Bengals gewinnen das Ding. Die holen das. Ja. Amazing. Ja. What a game. Boah.
Evan McPherson, macht seinen Case zum besten Rookie-Kicker aller Zeiten wahrscheinlich momentan. Also, was der dieses Jahr abliefert, der ist der einzige Kicker, der gedraftet wurde. Er zeigt, warum.
Das fand ich auch sehr gut. Die Bengals, nach jedem Playoff-Spiel haben sie jetzt getwittert, this is why you draft a kicker. Und dann beim zweiten Mal halt, again, this is why you draft a kicker. Das habe ich auch extrem lustig gefunden. Ja, ich bin niemand, der dagegen ist, fünfte, sechste Runde Kicker zu draften.
Absolut nicht.
Meine, weil
warum nicht so, ganz ehrlich, ab der fünften Runde, sechste Runde geht es eigentlich eh los, dass du deine Picks einfach nur noch auf Potenzial da reinschießt. Warum nimmst du nicht einen Kicker mit, von dem du weißt, dass du das drauf hast? Bestes Beispiel ist in diesem Draft in meinen Augen Will Reichert von Alabama. Der spielt seit 3 Jahren unfassbar gut, ist seit McPherson raus, ist der beste Kicker im College-Football. Wenn du den Jungen nicht draftest, dann bist du halt am Ende einfach selber schuld, wenn dein Kicker sackt. Also, ganz ehrlich, wenn du als NFL-Team keinen gescheiten Kicker hast, dann nimm den in der fünften Runde und gut ist. Was hast du denn zu verlieren?
Ja, alle Spieler, die nach der vierten Runde gepickt werden, haben eh unter 5% Chance, das Roster zu machen. Also, wenn man das mal bedenkt, so ein Kicker, den du dann draftest, hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit als vielleicht dein siebter Wide Receiver, oder also overall.
Ja. Nochmal hier kurz, um Evan McPherson zu appreciaten, ne? Der ist 12 von 12 in den Playoffs bei Field Goals.
Stark.
2 davon sind Game Winner. Und der gegen die Titans war ja, glaube ich, sogar über 50 Yards. Die 12 Field Goals, ohne eins zu verschießen, sind die meisten bei einem Kicker in einem Playoff-Run in NFL-History. Und der Junge ist 22 und spielt sein erstes Jahr.
Ja, erste Saison. Ja.
Der ist cold as ice, Alter. Also, der hat's drauf. Monumentaler Teil von Run the Bengals. Also, wenn die irgendeinen unzuverlässigen Kicker hätten oder auch nur einen halbwegs menschlichen Kicker, ich glaube, es gibt, abgesehen von Robbie Gould, vielleicht noch kein Kicker, der in den Playoffs so klatsch ist wie Evan McPherson. Mit Matt Gay als Kicker wären die Bengals schon lange raus.
Boah, der erste Kick von dem war richtig wild. Also, das weiß ich auch nicht. Da hätten sie auch punten können. Also das hätte dieselbe Erfolgschance gehabt wie dieser Kick.
Also, ich weiß nicht, wo der hingeschossen hat. Ist, glaube ich, immer noch angeschlagen. Aber hat der im Spiel davor
Ja, sah auch nicht fit aus. Also.
Aber, also der Kick war ja eine Katastrophe. Da hättest du deinen Panther schießen lassen können, der hat wenigstens die Länge gehabt.
Ja, genau. Ist auch die Frage, kickt McGay auch die Kickoffs?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht.
Weil wenn der Panther auch den ihr Kickoff-Specialist ist, dann soll er auch ruhig versuchen, einen Field Goal zu machen.
Ja, bevor du deinen verletzten Kicker schießen lässt, der eine Range von maximal 40 Yards hat. Wer mir super gefallen hat in dem Spiel, und das war auch einer der Keys in meinen Augen, dass die Bengals das gewonnen haben, war Joe Mixon. Dass du den einfach ins Spiel bekommen hast, weil im Endeffekt die rechte Seite der Bengals ist eine absolute Drehtür von der O-Line und die würde auch absolut eingerannt werden im Super Bowl, von dem her musst du es schaffen, dein Laufspiel zu etablieren, sonst gehst du da sang- und klanglos unter in zwei Wochen.
Was ich vor allem sehr stark fand, war gegen Ende des Spiels, als sie wirklich die Uhr runternehmen wollten und First Downs brauchten, da waren, und gerade in Overtime, Mixon ganz starkes Ding. Ja. Also da habe ich auch, so wichtig kann nämlich ein guter Running Back sein.
T. Higgins geht über 100 Yards, Jamar Chase stellt den Rookie-Rekord für die meisten Receiving Yards in Saison mit Postseason und in einer einzelnen Postseason und so weiter auf. Also was die Bengals, ganz, ganz, ganz großen Respekt an deren GM, was sie in den letzten zwei Jahren gedraftet haben. Die haben einfach ihre Key-Pieces von ihrem ganzen Run gedraftet. Joe Mixon war schon da, aber du draftest Joe Burrow first overall. Du draftest ein Jahr später Jamar Chase an 6. Du draftest Evan McPherson in der 5. Runde, der einer der bestperformendsten Kicker der NFL momentan ist. Das sind die Spieler, die momentan einfach deine Hauptleistungsträger sind. Also riesige Props sind das. Die Bengals sind im Super Bowl.
Mega.
Die Bengals.
Unglaublich.
Ich habe in Woche 14, glaube ich, mit Dennis aufgenommen und es ging darum, wer die AFC North gewinnt. Und ich habe auf die Bengals getippt und ich kam mir vor wie ein Vollidiot, dass ich wirklich in Woche 14 davon rede, dass die Bengals eine Chance haben, die Division zu gewinnen. Und jetzt sind die im Super Bowl. Ich muss sagen, ich bin da derselben Meinung wie Pat Mahomes. Hat ja zu Joe Burrow nach dem Game gemeint, go win it all. Fände ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Dann gibt es aber eine schöne Statue vom Stadion. Zu 100%.
Was meinst du?
Oh. Da kommt eine, oder, doch, da kommt schon noch was. Joe Burrow ist einfach Junge. Der hat einen,
ja, ein, aber es sind nicht alle Teams, gehabt, sind nicht alle Teams die Eagles, die in ihm nach einem Super Bowl eine Statue aufstellen.
Die Statue ist wundervoll und es gibt überhaupt nichts, was man dagegen sagen kann.
Naja, okay. Frag mal, wann der Head Coach in Ring of Honor aufgenommen wird.
Disrespekte nicht meine völlig special Statue, mein Freund.
Naja, okay.
Nee, also die Bengals.
Also ich fände aber, das wäre ein Fehler, also um darauf nochmal gerade ernst zu antworten. Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Ich meine, wenn Joe Burrow eins genug hat, ist es Selbstbewusstsein. Und ich denke, da muss man dann einem Spieler, sollte er den Super Bowl jetzt gewinnen, in seinem zweiten Jahr, seinem ersten wirklichen Jahr, das wäre erst sein 16. Sieg überhaupt, also dieser Super Bowl jetzt. Also das wäre einfach eine Regular Season für Ande und er gewinnt einfach den Super Bowl darin. Also ganz krass, finde ich. Aber ich denke, dann gibt es ein falsches Signal, wenn man ihm dann nach diesem Sieg jetzt eine Statue fürs Stadion baut.
Ja, ja.
Dann ist er der Unantastbare praktisch, weißt du? Ja, was willst du von mir? Von mir steht da draußen eine Statue. So, was für 100 Push-Ups? Mach selber Push-Ups. Ja, also weißt du, was ich meine? Das ist ja, dann, ja, dann wird von Selbstbewusstsein zu arrogant, diese Cockiness. So, mein, das geht dann ganz schnell. Und ich glaube, das ist genau das, was du nicht gebrauchen kannst. Ich glaube, als Bengals brauchst du einen Joe Burrow, der sein Selbstbewusstsein hat, aber so der ordentliche Kerl ist, als den ich den jetzt auch einschätze. Ja, wie gesagt, sowas kann man machen, wenn er in 10 Jahren in Rente geht. Oder sollte er, oder wenn er in Rente geht. 10 Jahre ist ein bisschen kurz. 10 Jahre
ist ein bisschen kurz, ja.
Ja, wer weiß. Ja, hat man bei Luck auch gesagt. Na, dann kann man sowas machen, aber Finde ich. Ich meine, guck doch, wie es in Philadelphia gelaufen ist, nachdem sie die Statue gebaut haben. Bis jetzt nicht so super.
Die können die Eagles gerne mal anders bashen. Von mir aus machen wir da eine Sonderfolge draus.
Ich wollte, es war doch wirklich nur ein Beispiel.
Wenn sich in der Offseason nichts tut auf Quarterback, dann können wir gerne eine Sonderfolge machen.
Ja, aber die Eagles lassen sich halt so gut bashen.
Ja, leider ja.
Ja, okay.
Um zu den Bengals zurückzukommen. Alle guten Dinge sind drei. Es ist jetzt ihr dritter Super Bowl. Die anderen beiden gingen beide gegen die 49ers, gingen auch alle beide verloren. Jetzt geht's gegen die Rams. Und wir hoffen, dass es reicht und abgesehen davon, dass sich Joe Burrow in seinem zweiten Jahr damit in Cincinnati unsterblich macht, kann Joe Burrow auch eine andere Marke aufstellen, die noch nie irgendwer erreicht hat. Es gibt keinen einzigen Spieler in NFL History, der die Heisman Trophy gewonnen hat, National Champion im College geworden ist und einen Super Bowl gewonnen hat. Und Joe Burrow kann das in seinem zweiten Jahr schaffen.
Boah, das war voll der krasse Stat. Alter. Heisman, National Champion, Super Bowl.
Ja. Noch nie passiert.
Krass.
Janik überlegt, ob ihm mehr einfällt, wird's nicht. Ist wirklich.
Ich habe an Reggie Bush gedacht.
Nee, auch der nicht.
Ja, ja. Vor allem, der musste ja seine Heisman eh zurückgeben. Weiß ich gar nicht, ob das noch zählt.
Tja.
Nee, cool. Ja, beeindruckend. Ich finde eh generell die Bengals richtig.
Reggie Bush ist ja nie, er hat ja nie Natty gewonnen.
Ja, genau, das war das, worüber ich ja nachgedacht habe. War ich mir nicht mehr sicher. Was ich sagen wollte, war, dass mir die Bengals generell die ganze Art, also einfach, wie sie sich carryen, also ja, mir gefallen die einfach als Team, so als hätten sie nichts zu verlieren, weil ganz ehrlich, was haben sie zu verlieren? Es ist ein Quarterback im zweiten Jahr, der hat noch keine Vertragsverlängerung, ist noch komplett im Rookie-Deal. Und ich meine, wenn sich die Veteranen jetzt in der Free Agency klug anstellen, kommen die nach Cincy. Cincy hat Geld, um die Leute zu bezahlen. Mhm. Und Cincy hat ein bockstarkes Team. Und da bin ich auch schon drauf gespannt, was da passiert. Ob Leute jetzt schon zu einem Third-Year-QB zum Ring-Chasen kommen.
Wäre krass. Das hätte Pat Mahomes-Vibes.
Ja, wirklich.
Man muss auch einmal an der Stelle sagen, AJ Green sitzt wahrscheinlich daheim und bereut all seine Life-Choices. Da spielst du 10 Jahre für die Bengals, gehst nach Arizona in der Hoffnung, Super Bowl zu gewinnen. Und jetzt sind die Bengals im Super Bowl.
Ja, boah, stimmt. Das stimmt, daran habe ich auch noch gar nicht gedacht. AJ Green, Mann. Na gut, der war auch nicht so überragend jetzt, dass er unbedingt noch einen Platz in dem Bengals-Team gehabt hätte, denke ich. Also nachdem wir dieses Jahr gespielt hätte, als vierter Receiver oder so, hatte er, glaube ich, keinen Bock, da zu bleiben. Und dann ist die Frage, ist der Ring, zu dem du nichts beigetragen hast, oder lieber noch 2 Jahre mit einem Team versuchen und eine Rolle spielen?
Was ich gerade versuche rauszufinden, ist, wie es um CJ Uzomah steht. Der hat sich ja eine scheinbar, was nach einer sehr harten Verletzung aussah, ist ja auch vom Feld gehumpelt, aber dann in den Lockerroom gefahren worden. Es scheint die Möglichkeit zu geben, dass er spielt. Also anscheinend ist es nur ein MCL-Sprain. Also keine Ahnung, Innenband überdehnt müsste das sein.
Ja,
genau. Also es gibt die Chance, dass er im Super Bowl
MCL spielt. Ist Innenband, muss auf jeden Fall normalerweise nicht operiert werden.
Das sind definitiv Good News, weil Nummer 1 Tight End des Teams, ne, den verlierst du ungern. Und auch ein Spieler, der unter der Saison ja mal richtig krasse Performance hatte. Also
ja, richtig. Boah, der hat mir auch schon Fantasy Games gewonnen.
Und mir welche verloren.
Der hat auch auf jeden Fall auch zu Niederlagen beigetragen, auch alleine durch Unproduktivität.
Ich hab's nicht so mit Fantasy, ich krieg jedes Jahr so eine richtig unlikely Klatsche. Letztes Jahr bin ich in Playoffs rausgeflogen, weil Alvin Kamara sein 6-Touchdown-Spiel hatte.
Alter, das war... Fühl ich.
Ich bin um 2 Punkte rausgeflogen, nur weil der Hund 6 Touchdowns hatte.
Alter.
Und dieses Jahr war es auch irgendein 200... Irgendeine geisteskranke Derrick Henry-Performance, die mich kurz vor Schluss nochmal ein Spiel gekostet hat. Ich weiß es nicht mehr, was.
Kurz vor Schluss? Kann es ja nicht Derrick Henry gewesen sein.
Nee, kurz vor Schluss in dem entscheidenden Spiel, ob ich in die Playoffs komme.
Ach so. Ja, aber auch da kann es ja auch nicht Derrick Henry gewesen sein.
Stimmt, dann war es nicht Derrick Henry. Dann war es irgendwer anders. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich echt ein Talent, mich in den entscheidenden Spielen gottlos überfahren zu lassen von irgendeinem Spieler, der die Performance seines Lebens hat. Also es ist jetzt 2 Jahre hintereinander in den Playoffs passiert.
Oh Mann, ja. You win some, you lose some. Ich bin letztes Jahr Letzter geworden in unserer Dynasty. Bin aber in unserer Redraft-Liga Rekord-Champion. Also.
Nee, ich muss jetzt mal kurz nebenbei reinschauen. Mal gucken. Vielleicht finde ich raus, was mich dieses Jahr gekostet hat. An sich hast du zu dem Spiel noch irgendwas Großmächtiges zu sagen?
Ja, detailreich eigentlich nicht mehr. Ich kann nur jedem, der es nicht gesehen haben sollte und die Möglichkeit hat, das nochmal anzuschauen. Also, und wenn es nur diese Condensed-Version ist, auf jeden Fall mehr als Highlights. Die ganzen, dieser ganze Vibe bei dem Spiel, mega. Alleine davon schon, wie überzeugt die Chiefs-Fans nach dem Kickoff waren, dass sie das gewinnen und mit ihrem Chop Hawk im Stadion und die Stimmung da. Und dann, wie still es war nach der Interception und als Joey B das Feld runtergegangen ist. Also, ich muss sagen, das Spiel ist wirklich sowas. Wenn jemand noch nie Football gesehen hat und ihr wollt jemanden davon überzeugen, Football zu gucken, schaut mit dem das Spiel an, erzählt ihm, das wäre live. Der geht nicht auf Toilette, bis es rum ist. Und,
oder
ja.
Ihr zeigt dem Chiefs Bills. Also, ja. Was wir dieses Jahr für Playoffs hatten, die 41-Punkte-Performance von Kelsey hat mich mein Game gekostet. Mit 10 Receptions für 191 Yards und 2 Touchdowns.
Alles klar.
Okay. Also, was wir für Playoff-Spiele dieses Jahr hatten, ne? Also, die letzten 6 Spiele werden alle im letzten Play praktisch entschieden.
Es waren sogar alles Walk-Offs, bis auf 49ers, das war eine Interception mit nur noch einer Minute zu spielen.
Ja, also.
Alles andere waren Walk-Off-Touchdowns oder Walk-Off-Field-Goals.
Field-Goals, ja.
Mega. Es war wirklich.
Brutal.
What a great time to be alive als Football-Fan. Wirklich.
Ja, also, das sind die besten Playoffs seit Jahren, wenn nicht überhaupt, muss man ganz klar so sagen, weil eigentlich hast du auch in der Divisional Round, da kriegt dann der First Seed irgendein Team und buttert das komplett weg. Das hast du dieses Jahr nicht. Im Gegenteil, die First Seeds werden halt rausgebuttert, als wären sie irgendwelche dummen Kinder, die sich da auf dem Platz verlaufen haben. Ja, sorry, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Ryan Tannehill-Bashing, aber der kam mir teilweise in dem Spiel gerade am Anfang und am Ende eher wie so ein Make-A-Wish-Kind vor, das da mitspielen darf. Bei den Bällen, die der geworfen hat.
Ja, das ist halt auch immer noch Ryan hart, Tannehill. Aber ne?
Es ist halt Ryan Tannehill und der kann halt keine Playoffs.
Ja, und es ist auch halt immer noch Ryan Tannehill. Also, ich meine, mag sein, dass er nicht mehr der Spieler ist, der bei den Dolphins war, aber das war ja schon doch eine Aussicht auf das, was seine Karriere dann doch ist.
Ja.
Er ist immer noch gut dafür, großartige Handoffs an Derrick Henry zu geben.
Oh Mann, ja, vielleicht sollten sich die Titans ein bisschen auf den Quarterback-Markt umschauen.
Ja, wer weiß, was geht. Ich meine, mit dem richtigen QB wären die Titans, glaube ich, nächstes Jahr mega gefährlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine es in dieser Division, ganz ehrlich, wenn ich Rodgers wäre. Titans wären für mich eine Option. Die Defense ist stark. Du hast mit Vrabel einen Player-Coach, jemand, der auch gut, ich meine, Rodgers wird das vielleicht nicht so sehen, dass sie Ähnlichkeit da haben, aber ich meine, Vrabel war auch eine Zeit lang einer der besten Spieler auf seiner Position in der Liga. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ganz gut geht. Ich meine, man hat mit Julio und AJ auf jeden Fall Waffen. Und ja, habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo wir die Titans gerade im Gespräch hatten mit Quarterback, Ich weiß nur nicht, wie denn ihre Cap-Situation aussieht. Deswegen will ich mich da jetzt in die Spekulationen nicht weiter vertiefen.
Also ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn Brady in Rente geht, was ja jetzt der Fall ist, dann sehe ich Aaron Rodgers in Tampa.
Auch eine Möglichkeit.
Das wäre super ekelhaft. Alter, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, sage ich ganz ehrlich.
Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Rodgers mittlerweile. Ja.
Die Situation ist jetzt interessant, Yannick, wenn es um Tannehill geht.
Warum? Hat das Team ein Out jetzt dieses Jahr? Null Dead Money?
Nee, aber verhältnismäßig wenig.
Okay.
Also im Vergleich zu dem, was andere Teams schon gezahlt haben, um ihren Quarterback loszuwerden.
Ne? Ja. Das könnte wirklich interessant sein.
Aber wir werden sehen.
Ich denke nicht, dass die Tannehill absägen für jemand unter dem Kaliber von Rodgers oder Wilson.
Und was ich auch nicht empfehlen würde, ist Tannehill jetzt noch zu behalten und dafür den Quarterback zu draften, weil die Draft-Class dieses Jahr, die ist halt wirklich mau.
Ja, lasst die Teams dieses Jahr einen Quarterback draften, die wirklich einen brauchen. So Washington zum Beispiel. Die können direkt Willis draften, dann bleibt er auch in Washington.
Ich weiß nicht, ob du glücklich wirst damit. Also ganz ehrlich, ich habe
bis jetzt nicht viel geschaut. Ja, aber wenn man Willis draftet, dann bleibt er direkt in der Region. Ich meine, der kommt von da, Hometown-Kid und so. Ja. Das könnte für dein Franchise, also auf jeden Fall für dein Franchise, die stellen jetzt diese Woche, übermorgen, irgendwann ihren neuen Namen vor. Die brauchen eine Identität, die brauchen. Das
wird Commanders.
Ja?
Bin ich mir ziemlich sicher. Also habe ich mehrfach gelesen.
Aber die Internetseite, der Link, der auf die Redskins-Seite geführt hat, war Admirals.
Ah, ich bin gespannt. Da wären ein paar geilere Namen zur Auswahl gewesen, bin ich ehrlich.
Ich fände DC Defenders richtig geil.
Ja, das wäre voll nice gewesen.
Den hätte ich auf jeden Fall gefeiert.
In meiner Division. Ich hasse die Redskins bzw. das Football-Team, aber.
aber den Namen, den hätte ich gefeiert.
Das wäre ein geiler Name gewesen.
Ja, echt so. Man, warum gab es, dass darüber keine Abstimmung gab, ey?
Ja, ehrlich nicht. Die hätte man alle voten lassen sollen.
Also einfach das Internet fragen. Das Internet ist undefeated.
Red Wolves wäre auch mies nice. Also das hätte ich übelst gefühlt.
Ja, dann wäre es wenigstens wieder mit dem Rot und so. Das hätte ich auch.
Da hättest du was richtig Nices, was draus machen können. Naja.
Ja. Auch Red Knights oder sowas. Aber Red Knights wird denen wahrscheinlich zu nah dran sein an Redskins, Red Knights. Weiß nicht.
Vermutlich. Solange sie nicht Football-Team behalten.
Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat.
Ja. Ich meine, bei einem Dan Snyder-Team weißt du nie. Dementsprechend. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, war's das. Freut mich, dass du Zeit hattest und dass wir das Buch bekommen haben.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Mac Jones ist ein Pro Bowl Quarterback. Der wurde als Replacement in der AFC berufen.
Auch verdient.
Finde ich auch. Na gut, wenn die anderen jetzt halt Mahomes waren und Joe Burrow, dann kann ich auch verstehen als Verdienst. Man weiß halt nur nicht, wie viele vorher abgesagt haben.
Ja.
Okay. Deswegen ist so Replacement Pro Bowler auch immer so eine Sache. Es steht zwar jetzt in seinem Resume am Ende, One Pro Bowl, ja, aber ich weiß nicht.
Siebte Wahl gewesen, keine Ahnung, ja.
Ist auch egal, der soll sich einfach da eine schöne Woche machen, finde ich. Das hat er sich auf jeden Fall verdient.
So ein bisschen auf Hawaii chillen, ein paar lustige.
Nee, es ist in Vegas.
Oh, es ist in Vegas, noch besser.
Ja, ich glaube nicht, dass sie gamblen werden, aber trotzdem.
Naja.
Na gut.
Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei der Super Bowl Preview dann vermutlich wieder. Bis dahin, schöne Woche und ciao.
Von mir auch. Auf Wiedersehen.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.